Seit 5 Monaten ist in Irland Waffenstillstand. In Dublin machten am Mittwoch die Regierungen Irlands und Großbritanniens ein Rahmenabkommen der Öffentlichkeit bekannt. Es soll einen Friedensprozess stärken und zu Verhandlungen aller nordirischen Parteien führen. Die Tageszeitung, allen voran die Frankfurter Rundschau, betrachten diesen Diskussionsvorschlag der britischen und irischen Regierungschefs bereits als beschlossen. Dabei entsteht der Eindruck, als sei mit dem Rahmenabkommen bereits ein Meilensprung im Friedensprozess Nordirlands vollzogen. Dazu Jan von der Nordirland-Gruppe.
Ich sehe das nicht ganz so enthusiastisch. Der Charakter von diesem Rahmenabkommen wird ja auch von dem Herrn Nonnmacher, der für die Badische Zeitung und die Frankfurter Rundschau schreibt, sehr unterschiedlich beschrieben. Er nennt das Rahmenabkommen, er nennt es Vertrag und er nennt es zentrale Verabredung zwischen den beiden Regierungschefs. Also offensichtlich ist er vielleicht sich selbst über den Charakter noch nicht so ganz im Klaren. Die beiden Premierminister haben ja bei der Vorstellung von diesem Rahmenabkommen immer wieder betont, dass das quasi mehr eine Diskussionsgrundlage ist und so noch nicht verabschiedet ist.
In dieser Diskussionsgrundlage werden jetzt 2 neue Institutionen erwähnt, die eventuell eben eingerichtet werden sollen. Das ist einmal ein gesamtirisches Plenum bzw. gesamtirische Gremien, deren Kompetenz noch nicht ganz klar ist, wo halt nur so beschrieben wird, was die eben für Kompetenzen haben könnten. Und dann aber andererseits ein Regionalparlament Nordirlands, also ein erstes Parlament, was 1972 aufgelöst worden ist und was jetzt wieder eingerichtet werden soll. Und in der Presse wird es wiederum so eingeschätzt, dass eben mit diesen beiden Institutionen, einmal einer unionistischen und einmal einer republikanischen Seite, damit Rechnung getragen wird. Siehst du das auch so?
Ja, das kann vielleicht der Hintergrund sein. Ich denke aber, dass es nicht funktionieren wird. Zum einen sind da die Unionisten, also wobei es Unterschiede in dem Lager gibt, aber insgesamt lehnen sie doch eine gesamtirische Behörde, jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt, noch ab. Das Ganze soll ja so funktionieren, es soll ein Parlament in Nordirland eingerichtet werden und von diesem Parlament sollen Vertreter und Vertreterinnen in diese gesamtirische Behörde geschickt werden, in der gleichzeitig Parlamentarier, Parlamentarierinnen von der südirischen Regierung sitzen. Das nordirische Parlament wird aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Norden Irlands unionistisch dominiert sein. Und wenn Unionisten und Unionistinnen daran festhalten, dass sie diese gesamtirische Behörde ablehnen, schicken sie auch niemand hin. Und damit ist dieses ganze Konzept eigentlich schon gestorben. Das Zweite ist das, dass zumindest die republikanische Seite, sprich Sinn Féin, mit so einem nordirischen Parlament nicht besonders viel anfangen kann. Das hat natürlich historisch den Hintergrund, dass es von der Teilung Irlands 1920-21 bis 1972 so ein nordirisches Parlament in Stormont gegeben hat, was sehr aktiv gegen die nationalistische Bevölkerung im Norden Irlands diskriminiert
Aber
hat.
Aber da wird doch jetzt gerade gesagt, dass es eben diesmal proportional eben beide Seiten vertreten werden soll, dass es eben nicht mehr zu einer Mehrheit der Protestanten in diesem Parlament kommen soll.
Naja, doch, es wird zu einer Mehrheit der Protestanten, Protestantinnen kommen, weil die auch die Mehrheit der Bevölkerung im Norden Irland stellen. Ja, es wird gesagt oder es soll sichergestellt werden, dass nicht mehr so offen diskriminiert werden kann wie in dem alten nordirischen Parlament. Gleichzeitig wird es aber so sein, dass sie die Mehrheit haben und wie sie die umsetzen, denke ich, da gibt es Beispiele von den Kommunalparlamenten, dass da ganz massiv, sagen wir jetzt mal, protestantische Gebiete gefördert werden und katholisch-nationalistische Gebiete quasi kein Geld kriegen. Mhm. Also das betrifft Stadtteilzentren oder ähnliche Sachen.
Mhm. Gerade in diesem Rahmenabkommen wurde ja auch gesagt, dass eben ein Minderheitenschutz auch eben für dieses Parlament eingerichtet werden soll. Dem traust du nicht?
Ja, dem traue ich nicht so ganz. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Nationalistinnen im Norden Irlands dem nicht so ganz glaubt. Oder daran glaubt, wenn ausgerechnet die britische Regierung, mit der sie 25 Jahre lang Erfahrung haben, jetzt sagt, es gibt sowas wie einen Minderheitenschutz. Also die gleiche Regierung, die auch im eigenen Land mit Minderheiten, zum Beispiel Travelers, alles andere als irgendeinen Schutzgedanken hat, sondern einfach massiv diskriminiert und rassistische Gesetze gegen diese Leute verabschiedet. Und ich glaube, in Irland ist in der nationalistischen Bevölkerung ein sehr, sehr klares Gefühl da, dass man der britischen Regierung nicht glaubt und nicht vertraut und schon gar nicht, wenn es darum geht, dass es sowas wie Menschenrechte eingehalten werden.
Also du denkst, dass jetzt also diese Zugeständnisse, wie sie ja jetzt in der Presse auch interpretiert werden, als Zugeständnisse keine sind oder dass da auch kein Vertrauen reingelegt worden sind. Weil ich meine, immerhin ist ja sowas angekündigt worden von der britischen Regierung. Kann ja schon mal als eine Willensbekundung angesehen werden.
Ja, ich wollte den Gedanken jetzt noch kurz fertig machen, warum ich oder wie ich das in der nationalistischen Bevölkerung einschätze mit diesem nordirischen Parlament. Also Unionisten, habe ich gesagt, werden diese gesamtirische Behörde wahrscheinlich ablehnen. Ja, kann sich noch ändern, aber im Moment sagen sie, das wollen sie nicht, lehnen sie ab. Nationalisten, Nationalistinnen werden jedenfalls zum guten Teil dieses nordirische Parlament ablehnen. Historisch aufgrund der Erfahrungen, die es gegeben hat. Und zum Zweiten, weil sie natürlich eine Wiedervereinigung von Irland wollen. Ich weiß, dass es zum Beispiel innerhalb von Sinn Féin gibt es beide Positionen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, wenn es ein nordirisches Parlament gibt, nehmen wir an den Wahlen nicht teil. Ja? Also das wollen wir nicht, ja, dieses nordirische Parlament. Dann gibt es aber auch andere Leute innerhalb von Sinn Féin, die sagen, da muss man nochmal drüber nachdenken. Vielleicht sollten wir das doch machen. Ja? Aber diese beiden Geschichten, nordirisches Parlament und dann Behörde, stehen auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Ja? Und ich kann da so die Konzessionen nicht so richtig erkennen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr stark ein Rahmenabkommen ist, was den Unionisten und Unionistinnen entgegenkommt.
Inwiefern?
Insofern, als dass die britische Regierung überhaupt keine Schritte unternimmt, ja, wo sie die Unionisten dazu auffordert, von ihrem permanenten Veto, was sie immer wieder einbringen, runterzugehen. In diesem ganzen Rahmenabkommen sind für Unionisten und Unionistinnen 3 Sicherungen drin.
Ja. Also das heißt, es wird ja auch insgesamt, wird ja inzwischen auch so eingeschätzt, dass dieses ganze Rahmenabkommen eigentlich nur durchführbar ist mit der Einwilligung der Unionisten.
Ja, nur Major oder die konservative Partei in Britannien unternimmt nichts, um Unionisten davon zu überzeugen, dass sie endlich auch mal in ihrer Position Konzessionen machen müssen. Wenn sie sagen, gesamtirische Behörde machen wir nicht, dann ist das so und Feierabend. Ja, und ich glaube, der Grund dafür ist schon der, dass John Major im britischen Unterhaus von den Stimmen von 9 unionistischen Abgeordneten aus Nordirland komplett abhängig ist, weil er in seiner eigenen Partei keine Mehrheit mehr hat.
Also siehst du das Recht auf nationale Selbstbestimmung, wie das so schön bekundet wird, eher als eine Floskel an?
Ich glaube, dass es eine Floskel ist, ja.
Glaubst du denn, dass jetzt diese Bekundung, dieses Rahmenabkommen trotzdem was Produktives sein könnte für einen Friedensprozess in Irland, oder siehst du es eher als kontraproduktiv an?
Naja, es ist mal was da, worüber die verschiedenen Parteien, Leute dort reden können, ja, sich darüber austauschen können, ihre Positionen klar machen können. Ich denke, dass es aber an sehr, sehr vielen Punkten ziemlich schwach ist. Ja. Also ein Beispiel jetzt mal. Die Frankfurter Rundschau titelt am Donnerstag, dem 23. Februar, London und Dublin geben Nordirland frei. Das bezieht sich darauf, dass die britische Regierung ihren territorialen Anspruch auf Nordirland aufgibt. Das ist ein Gesetz, der Government of Ireland Act von 1920. Dieses Gesetz können sie halt quasi aufgeben oder abändern, entsprechend ihren Plänen. Und gleichzeitig bezieht sich es darauf, dass Dublin, also die südirische Regierung, den territorialen Anspruch auf Nordirland auch aufgibt.
Den kann sie aber nicht aufgeben.
Den kann sie so einfach nicht aufgeben, weil er in dieser sehr, sehr konservativen Verfassung des südirischen Freistaates verankert ist. Eine Verfassungsänderung kann es nur geben über Volksentscheid. Das heißt, die Bevölkerung im Süden Irlands muss befragt werden, ob sie diese beiden Artikel in der südirischen Verfassung, die den territorialen Anspruch auf Nordirland beinhalten, ob sie die aufgeben wollen oder nicht.
Das heißt, die Dubliner Regierung hat eine Zustimmung gegeben oder eine Einwilligung für etwas gegeben, wofür sie gar keine Einwilligung geben kann.
Ja, oder vielleicht hat sie was versprochen, was sie nicht versprechen kann. Mhm. Und wenn das zum Beispiel nicht erfüllt wird, wenn die Mehrheit der Bevölkerung im Süden Irlands sagt, nee, wollen wir nicht, wir finden nach wie vor, dass wir hier das Recht haben, aufgrund des ganzen kolonialen Konfliktes und so weiter und der Geschichte, das Recht haben auf ein wiedervereinigtes Irland, das wollen wir auch in der Verfassung verankert sehen, dann fällt diese große Überschrift und alles, was dahinter steckt, in sich zusammen.
Welche Funktion hat das Abkommen oder dieses Rahmenabkommen deiner Meinung dann insgesamt? Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass es genau jetzt vor dem Parteitag der Sinn Féin-Partei veröffentlicht worden ist?
Schwer zu sagen, weil es wurde in der Presse spekuliert, dass es jetzt in den nächsten Tagen kommt. Dann wurde spekuliert, dass es vielleicht doch erst nach dem Parteitag kommt. Kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ergibt sich natürlich für Sinn Féin die Schwierigkeit, dass ein ziemlicher politischer Druck auf ihn lasten wird, jetzt beim Parteitag was dazu zu sagen. Und gleichzeitig hat die gesamte Basis natürlich nicht die Zeit jetzt gehabt, das innerhalb von 2 Tagen zu lesen und auch breiter zu diskutieren. Ja. Und ich denke, das wird man abwarten müssen, ob es da auf dem Parteitag jetzt öffentlich eine Position zu gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eher ein bisschen wischiwaschi bleibt und da noch nichts Festes irgendwie zugesagt wird.
Ja, für die Hörerinnen und Hörer, die das noch weiter interessiert, gibt es heute Abend noch eine Sendung, eben bezüglich zu diesem Parteitag. Kannst du noch mal die Uhrzeit angeben?
Naja, das ist am Samstagabend.
Am Samstagabend.
Um 19 Uhr im Radio International gibt es dann immer jeden letzten Samstag im Monat eine Sendung zu Irland. Und jetzt in der kommenden Sendung, also morgen Abend, geht es um ja, verschiedene Themen. Es geht ein bisschen um das, worüber wir jetzt hier geredet haben, vielleicht ein bisschen ausführlicher. Und dann geht es noch um eine Forderung, die in Irland von republikanischer Seite erhoben wird, und das ist die Freilassung aller politischen Gefangenen. Da wollen wir ein bisschen Hintergründiges zu berichten, warum das denn eine zentrale Forderung ist, die momentan dort sehr breit versucht wird durchzusetzen. Und wir wollen auch, ich hoffe, das klappt, ist jedenfalls vorgesehen, wir hoffen, einen Live-Bericht vom Parteitag von Sinn Féin reinzukriegen. Ob das klappt, naja, werden wir sehen. Morgen Danke. Abend um 19 Uhr.
Danke fürs Gespräch.
Radio Dreikland. Die Nachrichten. Neue Klage gegen BN30 Ost.
Die Bürgerinitiative für umweltfreundliche Verkehrsplanung hat sich erneut entschieden, eine Klage gegen die B.
Nochmal.
Entschuldigung. Die Bürgerinitiative für umweltfreundliche Verkehrsplanung hat sich erneut entschieden, eine Klage gegen die B31 Ost anzustreben. Der Vorstand der BI stellte zu diesem Beschluss den Antrag, der prompt von seinen Mitgliedern nahezu einstimmig angenommen wurde. Geplant ist, klagewillige Anwohner der Straße nicht zuletzt finanziell zu unterstützen. Die Bürgerinitiative selbst ist nicht klageberechtigt. Nach Aussagen der BI ist vor 2 Jahren der juristische Widerstand gegen die B31 an einem finanziellen Risiko für Klägerinnen gescheitert. Damals endete der Prozess in dem verhängnisvollen B31-Ost-Vergleich, in welchen die Klagen zurückgezogen wurden. Die Stadt sicherte dagegen zu, persönliche Entschädigungen und kleine Verbesserungen im Bau vorzunehmen. Diesmal wendet sich die Bürgerinitiative gegen die geänderte Planfeststellung des B31-Osttunnels. Mit der Änderung der Tunnelpläne gibt es neue Betroffene, die juristisch gegen die Planfeststellung vorgehen können. Insgesamt wird sich die Klage auf die Schadstoffbelastung an den Tunnelausgängen stützen. Mit Hilfe von Ventilatoren werden die Abgase aus dem Tunnel am Ostende ausgeblasen. Dort können die gesetzlichen Schadstoffbegrenzungen dann überschritten werden. Ein weiterer Grund für die Klage ist die fehlerhafte Verkehrsprognose des Regierungspräsidiums. Weder würde die B31 Ost Verkehr von den anderen Straßen abziehen, noch sei nicht klar, wann der Tunnel als Entlastung der Mittelwiehre gebaut werde. Insgesamt ist die Klage ein finanzielles Risiko von rund 100.000 Mark. Fraglich ist dabei, ob ein Prozess nicht erneut an zähen Verhandlungen, Verzögerungen etc. scheitern wird. Gibt es nicht auch andere Widerstandsformen als zähe juristische Verhandlungen, die so viel Geld wert wären?
Freiburg hatte, was alle suchen.
Einer der rar gesäten Höhepunkte des trüben Freiburger Kulturlebens war, nein, nicht die Daimler-Benz-Festspiele auf dem Mundenhof, ich meine das Theaterfestival. Einmal im Jahr hatte Mensch die Chance, Theaterensemble zu erleben, die jenseits des Freiburger Othello- und Mundartstandards liegen. 1996 soll damit Schluss sein, zumindest fast oder halb oder so. 250.000 Mark berappte die Stadt für das Festival, das vom Freiburger Theater in Zusammenarbeit mit dem AAK ausgerichtet wurde. Weil wir nun aber alle und überall den Gürtel enger schnallen müssen, schritt der Kulturchef der Stadt mutig voran und schnitt, wo er schneiden konnte. Niemand sollte ihm, Landsberg, nachsagen, er könne nicht sparen. Und hurtig setzte er mit den Altparteien die Streichung der Gelder für das Festival durch. Doch nichts geht ohne verkappte Kompromisse. Ein Ausgabenpaket, das von den kultursüchtigen Grünen mitgeschnürt wurde, enthielt dann doch noch ein Finanzhäppchen fürs Festival 96. 100.000 Mark, die dem Festival anderswo, die dem Theater anderswo abgeknöpft werden, beschloss der Gemeinderat zu stiften. Und damit beschloss er, was für 96 gar nicht mehr beschließen kann. Denn das Theater kann inzwischen über sein Budget selbst entscheiden. Finanzjonglage hin, mit Mittelkürzung her, 1996 wird's, wenn überhaupt, eine Magerversion des Theaterfestivals geben. Übrig bleibt der Freiburger Kulturszene dann fast nur noch Abonnementträchtiges.
Radio Dreieckland muss weiterhin um eigene Frequenz kämpfen.
Mit dem Gruppenradio bietet Radio Dreieckland einen Rundfunkeinstieg und Platz für Vereine, Initiativen und Einzelpersonen. Seit langem fordert der RDL deswegen, was am 1. Februar im Stuttgarter Landtag beschlossen wurde: offene Sendeplätze von nicht kommerziellen Programmveranstaltern wie das Gruppenradio werden von Land über den sogenannten Kabelgroschen bezuschusst. Aufatmen kann RDL deswegen nicht. Bisher sind von der Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK, 500.000 Mark für die offenen Sendeplätze von 7 nicht kommerziellen Rundfunkveranstaltern vorgesehen. Das ist zu wenig. Zu wenig auch gegenüber der Tatsache, dass die LFK Geld hat. Nur unterstützt sie damit heimlich Mediengiganten wie Brüder, Holzbrink und RTL, indem sie ihnen jährlich 8 Millionen für Telekomgebühren zur Verfügung stellt. Anscheinend tut sich die LFK schwer, Meinungs- und Kulturvielfalt, wie sie nicht kommerzielle Radios bieten, zu unterstützen. Seit dem 30. Juni verstaubt der Lizenzantrag von RDL auf die Frequenz 102,3 in den Amtsstuben der LFK. Zurzeit sendet RDL auf einer Übergangsfrequenz. Neben RDL hat sich noch ein anderer Veranstalter auf die 102,3 Frequenz beworben: Radio Lokal Emding. 102,3 ist eine nicht kommerzielle Frequenz. Ob Radio Lokal Emding die Voraussetzung hierfür hat, ist fraglich. Bei Einigungsgesprächen zwischen RDL und Radio Lokal Emding konnte sich nicht geeinigt werden. Der Konkurrenzbewerber will Sendeplätze nach Bezahlung verteilen. Das heißt, Vereine, Gruppen etc., die am meisten bezahlen können, können dann senden. Darüber hinaus will sich Radio Lokal Emding auch aus Sponsorengeldern finanzieren. Das heißt, bezahlter PR-Hörfunkjournalismus wie einst beim gescheiterten Schwarzwaldradio, unterlegt mit einem durchgängigen Musikteppich aus Schwarzwaldfolklore und leicht hörbaren Einheitsklängen aus der Mainstream-Musikbranche. Mit dem nicht kommerziellen Radio hat das nichts mehr zu tun. Der eigentliche Skandal besteht darin, dass die Konkurrenzbewerber gar keine sind. Da soll kommerzielles Radio auf einer nicht kommerziellen Frequenz gemacht werden. Trotzdem scheint der Präsident der LFK, Volz, nichts auszulassen, um Radio Lokal Emding Brücken zu bauen. Nachdem die Verschleppung der Lizenzierungsverfahren nunmehr 17 Monate dauert, ist der Konkurrenzbewerber nicht etwa aus dem Rennen. Er will viel mehr Programmsplitting und bietet RDL die Hälfte der Sendezeit an.
Das Wetter.
Immer dieses Wetter da draußen. Wir hier drin haben es natürlich gemütlich warm oder auch nicht. Auf jeden Fall machen wir es euch gemütlich warm mit jeder Menge Musik. Und ja, da draußen, ja, das Wetter könnte dann dementsprechend auch so lassen, wie es ist, nämlich grau, trübe und kalt und regnerisch.
Gutes Wort.
Und Verantwortlichkeiten klären wir vielleicht auch noch an der Technik. Wieder zurückgekehrt aus südlichen Gefilden und furios wie und je. Der
Ramon, am gelben Mikrofon der Christoph
und am blauen die Katrin.
Rechts der Bäume, links der Bäume und dazwischen zwischen Bäume, oh die großen Nashörner spazieren geht, ohne sich zu stoßen.
Kids! One, two, three! Kann man diese Musik irgendwo kaufen? Das ist der Leitspruch, unter dem jetzt eine CD-Veröffentlichung läuft. Eine CD-Veröffentlichung durch das Choreografische Theater. Selbiges wird kommenden Monat, 14. bis 19. März, sich selbst befeiern. Ein Festival des Choreografischen Theaters. Und just zu diesem gibt es seit dem 20.02. bis inklusive 10.03. im KG1 übrigens eine Fotoausstellung. Mensch kann dort also sehen, Mensch kann aber auch hören, kann Mensch diese Musik kaufen, heißt oder wird beantwortet inzwischen mit Ja. Ja, man kann diese Musik kaufen, es gibt eine CD und diese CD hört ihr hier gerade im Hintergrund. Ihr hört Numero, das Stück Numero, ich schaue gerade 9, der Eid des Michael Nerzella aus Die sieben Tode des Wolfgang G. Tatort. Daneben sind Saturday Night, Never. Daneben sind aber auch die Nashörner, ein grausames Märchen, La Strada, Amerika und das Sonntagskonzert mit jeweiligen Hintergrundmusiken drauf auf dieser CD. Insgesamt, ich schaue gerade, 73,25 Minuten. Und wir unterhalten uns jetzt hier über diese CD. Wenn wir das schaffen. Gut, diese Musik hört sich an. Wie hört sie sich denn an?
Ja, sie hört sich so an, dass man sie kaufen kann, aber bei weitem nicht kaufen muss. Weil das ist ja eigentlich die Frage für einen Kulturbeitrag. Muss man das sehen? Muss man das hören?
Und muss man das kaufen?
Ja, das im Endeffekt.
Warum muss man das denn eventuell auch nicht?
Weil sich das Ganze eigentlich so anhört, als würde man Ende der 70er einem netten kleinen Jungen ein Elektronik-Equipment schenken und der würde das in der Mitte der 80er irgendwie in der Art benutzen, dass er Postmoderne mit Beliebigkeit verwechselt.
Hi, also ein starker Spruch hier vom Kollegen von der Musik. Nun gut, das sind Musiken, die geschrieben wurden, unter anderem übrigens von Pavel Mikulastik, aber insbesondere auch von Trevor Coleman. Musikschnitt und Musikdesign hat er gemacht und Design heißt eben was ein bisschen was anderes, also als Komposition. Das ist ja keine eigenständige Musik, sondern das ist irgendwie Musik für Theaterstücke.
Ja, es ist auch Musik, die nachbehandelt ist. Es sind Bausteine von Beethoven mit reingemischt, es sind Kinderlieder mit reingemischt, es ist afrikanische Percussion mit reingemischt. Und insofern bewegte sich auch in so einem ECM 80er Jahre New Age World Music Kontext. Es ist alles ein bisschen, ja, einfach nicht allzu. Mir fehlt das Wort.
Die Stücke, die ich gesehen habe, haben sich natürlich noch dazu ausgezeichnet, dass dort ein ganz anderer Effekt mit dieser Musik verbunden war. Die Musik war nicht so platt, sie war zwar von sauber digital eingemischt, aber dann war doch immer noch der Raum, da waren dann noch das Gestampfe, waren sozusagen die Leute noch erlebbar.
Ja, es ist der Raum da, es ist vor allem eine ganz andere Lautstärke da bei der Aufführung. Und es ist die Wärme, die Emotionalität von der Theateraufführung, der man sich kaum entziehen kann. Das fehlt bei der Musik. Also man müsste sich ein Video dazu anschauen und dazu die Musik auflegen, wobei das dann
so... Ach, das ist doch auch Entfremdung. Video ist doch auch scheiße. Man muss einfach dann im Theaterstück sitzen. Aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch für die Leute sozusagen, die sich ein Stück weit Erinnerung wieder zurückholen wollen über die Musik. Das wäre ja eigentlich ein Sinn, oder?
Ja.
Oder also, Unsinn.
Also wem Soundtracks von Stuart Copeland zum Beispiel gefallen, der Police Drummer, der einige Film-Soundtracks gemacht hat, wem Enya-Platten gefallen, wer mit Dead Can Dance immer noch was anfangen kann und sich dann auch nicht aufregt, wenn er plötzlich ein bisschen daher Straits mit drin auftaucht, wie das bei Wolfgang Grams passiert ist am Anfang, dann ist das durchaus okay. Bloß Musikgeschichte schreibt man damit bestimmt nicht.
Na gut, okay, auf jeden Fall. Ja, und was hältst du von dieser Art und Weise, Musik überhaupt zu machen? Würdest du solche Musik machen?
Ich finde es erstaunlich genug, dass der Choreograf des Choreografischen Theaters in Freiburg die Musik selber macht oder zumindest selber mitproduziert. Für heute im aktuellen Zeitgeschehen, die Musik nach Techno und nach Nirvana ist damit nicht mehr machbar.
Interviewspiel und auch sonst an diesem Theater spiele ich die Rolle des leitenden Dramaturgen. Ich trete eigentlich selten vor den Vorhang, so gut wie nie, und inszeniere noch weniger.
Hoch die Presseschau. Was dem bundesdeutschen Blätterwald abgeht, bietet die Regio erfreulicherweise nicht selten. Ein handfestes Skandälchen, auf das sich das regionale Pressevolk mit Wonne stürzen kann. Klatschen, Tratsch at its best, was Gerhard Jörder in der Badischen Zeitung veröffentlichte. Jörder nutzte wohl die Gunst der Stunde und steckte seine Journalistennase tief in den Sumpf des Freiburger Theaters.
In diesem Interviewspiel und auch sonst an diesem Theater spiele ich die Rolle des leitenden Dramaturgen. Ich trete eigentlich selten vor den Vorhang, so gut wie nie, und inszeniere noch weniger.
Ein paar Zutraulichkeiten des Freiburger Theaterchefs Hans-Jörg Ammann und schwupps taucht auf der Kulturseite der Badischen Zeitung am 8. Februar ein ominöses Stellengesuch auf.
Neue Leitung dringend gesucht,
heißt es da. Herbe Kritik an Michael Schäfermeier von Seiten Hans-Jörg Ammanns.
Er habe nichts gegen den künstlerischen Anspruch, den Schäfermeier, der direkt von den Münchner Kammerspielen nach Freiburg kam, formuliere. Doch müsse man ihn auf die spezifischen Bedingungen eines Drei-Sparten-Theaters übertragen und vor allem gegenüber den Mitarbeitern, dem Ensemble und der Technik vermitteln können. Das aber sei Schäfermeier nicht gelungen. Das Vertrauen des Hauses habe er verloren.
Ich trete eigentlich selten vor den Vorhang, so gut wie nie.
Drastische Worte vom Boss. Da vermutet Mensch, geht's nicht mehr lange, und der Stern des Chefdramaturgen Schäfermeier sinkt.
Schäfermeier selbst, von uns befragt, macht schwerwiegende Kommunikationsstörungen zwischen sich und dem Intendanten für die Trennung verantwortlich. Die Chemie habe einfach nicht mehr gestimmt. Er spricht von Unterschieden des Naturells und daraus resultierenden Auseinandersetzungen, was man einem Haus, um es künstlerisch zu profilieren, organisatorisch abverlangen müsse. Die gemeinsame, durchaus erfolgreiche Arbeit sei in dieser Konstellation nicht mehr fortzusetzen.
Tja, soweit, so schlecht, Badische Zeitung vom 8. Februar. Doch was sich nach einem Abgesang im besten Fußballdeutsch anhört, entwickelte sich zum fiesen Stellungskampf. Der kleinlaute Rückzug des Chefs Ammann am letzten Freitag in der Badischen Zeitung scheint aus der Feder seines Rechtsanwalts zu kommen.
In der Badischen Zeitung vom 8. Februar 1995 wurde unter der Überschrift "Erst Beat Fäh, nun Michael Schäfermeier" berichtet.
Die Freiburger Schauspieldirektion zerfällt. Neue Leitung dringend gesucht, von Kritik berichtet, die ich am leitenden Dramaturgen des Schauspiels Michael Schäfermeier geübt hatte. Ich habe mich inzwischen mit ihm und dem Ensemble ausgesprochen. Diese Gespräche haben ergeben, dass Michael Schäfermeier das Vertrauen des Hauses keineswegs verloren hat und dass seine Managementqualitäten nicht in Frage gestellt werden könnten. Diese Gespräche haben ergeben, dass Michael Schäfermeier das Vertrauen des Hauses keineswegs verloren hat. Und dass seine Managementqualitäten nicht in Frage gestellt werden können.
Ich habe mich inzwischen mit ihm und dem Ensemble ausgesprochen.
Genießt auch mein Vertrauen.
Diese Gespräche haben ergeben, dass Michael Schäfermeier das Vertrauen des Hauses keineswegs verloren hat.
Und dass seine Managementqualitäten nicht in Frage gestellt werden können.
Ich habe mich inzwischen mit ihm und dem Ensemble ausgesprochen. Diese Gespräche haben ergeben.
In diesem Interviewspiel und auch sonst an diesem Theater spiele ich die Rolle des leitenden Dramaturgen.
Und darüber hinaus war Michael Schäfermeier nicht untätig. Von derlei Unbill bedroht, machten sich eifrige Honoratioren ans Werk und so durften sich BZ-Leserinnen und Leser gestern über einen Leserbrief wundern, der von Schäfermeiers Dudes-Freund Professor Dr. Karl Pietzka stammt.
Da dies weder an den Ergebnissen der bisherigen Arbeit noch im Umfeld des Theaters erkennbar war, fragt man sich, welche persönlichen Differenzen den Intendanten dazu geführt haben, seinen Chefdramaturgen, der doch offenbar gute Arbeit geleistet hat, so zu desavouieren. Ging es wirklich darum, dass Herr Schäfermeier unfähig ist, seinen künstlerischen Anspruch auf die spezifischen Bedingungen eines Drei-Sparten-Theaters zu übertragen?
Ich trete eigentlich selten vor den Vorhang.
Hui hui, derart besorgte Töne aus der Albert-Ludwig-Universität zu Freiburg. Wer hierzulande der Badischen Zeitung folgend den ultimativen Kulturkrieg im Theater wähnt, sei beruhigt. Mit den Ausführungen einer Basler Kulturberichterstatterin, die Badische Zeitung.
Erster Auftritt. Schäfermeier und Ammann sprechen sich ab, vor der Presse ihr unterschiedliches Naturell als Scheidungsgrund anzugeben. Zweiter Auftritt. Die Lokalpresse, so der Intendant, habe ihn gelöchert, bis er noch andere Gründe angegeben habe. In der Zeitung steht nun, Schäfermeier hat das Vertrauen des Hauses verloren, ihm fehlen die Managementqualitäten, seine künstlerischen Ansprüche in die Realität eines Drei-Sparten-Betriebes umzusetzen. Das mag alles sein. Dem Intendanten aber fehlt die Qualität, hinter der Absprache mit seinem Mitarbeiter Schäfermeier zu stehen, sobald Druck von den Medien kommt. Dritter Auftritt. Schäfermeier, hochlebe die Regie, flüchtet nach Basel, um seiner Enttäuschung über den ungeheuren Vertrauensbruch Ausdruck zu verleihen.
So gut wie nie. Inszeniere noch weniger.
Vierter Auftritt. Die tief entsetzte BAZ-Theaterkritikerin, hochlebe die Autobahn, rast nach Freiburg, um bei Ammann nachzufragen. Jener, am höchsten lebe die Selbsterkenntnis, gibt seinem Fehler umgehend zu. Dass Schäfermeier als Chefdramaturg nicht alle Erwartungen erfüllt hat, die von Ammann kamen, dass sich der Chefdramaturg eher als künstlerische Produktivkraft und weniger als Manager sah, geben beide zu. Die Trennung könnte noch gütlich werden, bleibt nur das Nachspiel. Schäfermeier muss noch 1,5 Jahre in jenem Haus arbeiten, von dem sein Intendant öffentlich behauptet hat, dass es nicht mehr hinter dem Chefdramaturg stehe.
Ich trete eigentlich selten vor den Vorhang, so gut wie nie, inszeniere noch weniger.